Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Im Januar drohte noch der Kollaps des Gesundheitssystems. Heute zählt Portugal zu den Ländern mit den niedrigsten Inzidenzen in der EU. Verantwortlich für diese Erfolgsgeschichte war aber nicht nur ein konsequenter Lockdown, unser erstes Thema. 80 Jahre nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Griechenland erinnert sich ein Zeitzeuge an die brutale Besatzung durch die Deutschen und das Thema Reparation. Und wir berichten über eine Wahl, die Weichen für die Rohstoffversorgung im 21. Jahrhundert stellen könnte. Rund 30.000 Grönländer wählen heute ein neues Parlament. Weniger als 10 Corona-Todesfälle am Tag meldeten die portugiesischen Behörden über die Osterfeiertage. Was für ein Unterschied zu den dramatischen Wochen Anfang des Jahres, als das Gesundheitssystem vor dem Kollaps stand und Deutschland sogar Bundeswehrärzte zur Unterstützung entsandte. Stundenlang warteten damals Schwerkranke vor den Kliniken auf freie Betten. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei fast 900 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Doch am Ende gelang es den Portugiesen schnell, die Welle zu brechen. Und die Bürger haben sich offenbar rasch von dem Schock zu Jahresbeginn erholt. Seit mehreren Wochen ist die Mobilität im Land nur noch gut 20% unter dem Vorpandemie-Niveau. Auf die ersten Lockerungen im März folgen nun heute weitere Öffnungsschritte. Thilo Wagner über den portugiesischen Weg aus der Krise.
Schulen, Kaffeeterrassen, Museen, Fitnesscenter. Portugal öffnet einen weiteren Teil seiner Wirtschaft und Gesellschaft. Nach 2,5 Monaten hartem Lockdown befinden sich die Portugiesen nun in der zweiten Phase eines Fahrplans, der die vollständige Öffnung des Landes bis Anfang Mai vorsieht, sofern die epidemiologische Lage dies zulässt. Zurzeit liegen die beiden Faktoren, von denen die Lissabonner Regierung weitere Öffnungsschritte abhängig macht, im grünen Bereich. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt rund 30 und auch der R-Wert, also die Zahl, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, liegt noch knapp unter dem Grenzwert von 1. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa zeigt sich deshalb vorsichtig optimistisch. Dank der großen Anstrengung und Opferbereitschaft der Portugiesen in den vergangenen 2 Monaten können wir weitere Rückschläge vermeiden. Aber wir müssen achtsam sein. In vielen Ländern in Europa steigen die Zahlen, in vielen herrscht weiterhin ein harter Lockdown und man spricht schon von der 4. Welle. Wir müssen alles daran setzen, die 4. Welle zu verhindern. Ende Januar war Portugal noch einer der Brennpunkte der Pandemie gewesen, mit täglich über 250 Todesopfern und einer Wocheninzidenz von mehr als 800. Doch so schnell das Infektionsgeschehen nach Weihnachten angestiegen war, so schnell klang es im Februar auch wieder ab. Und das, sagt der Virologe Pedro Simas von der Universität Lissabon, lag nicht nur am harten Lockdown. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, Masken zu tragen und die Sicherheitsabstände einzuhalten. Das hilft uns nun auch nach dem Lockdown. In der ersten Phase haben wir vor Ostern bereits Grundschulen geöffnet, aber trotzdem bleibt das Infektionsgeschehen sehr gering. Das deckt sich mit den Ergebnissen von Studien, die unter anderem die US-amerikanische Seuchenbehörde CDC erarbeitet hat. Demnach sind das Tragen der Maske und das Einhalten der Sicherheitsabstände genauso wirksam wie ein harter Lockdown. Die portugiesische Regierung hat trotzdem den Bürgern nicht vollkommen vertraut und an Ostern die Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt. An Weihnachten hatten die Portugiesen auch ohne Beschränkungen feiern können und das war einer der Hauptgründe gewesen, warum die Infektionen im Januar so dramatisch angestiegen waren. Jetzt durften die Portugiesen über die Feiertage ihren Wohnbezirk nicht verlassen. Portugiesische Emigranten, die aus Frankreich kommend die Familie in Portugal mit dem Auto besuchen wollten, wurden an der Grenze abgewiesen. Bis mindestens Mitte April sind nicht essentielle Reisen nach und in Portugal verboten. Beim Ausstieg aus dem Lockdown setzt Portugal auch auf eine effizientere Impfkampagne. Zwischen Mitte März und Anfang April konnte die Zahl der täglich verabreichten Dosen verdoppelt werden. 12,6% der Bevölkerung haben bisher zumindest eine Dosis erhalten. Im April sollen bis zu 100.000 Impfungen täglich verabreicht werden. Die Ärztin Eunice Carapisu steht in einer ehemaligen Kampfsporthalle der Universität Lissabon. Im Januar war hier ein Notkrankenhaus untergebracht. Jetzt ist es das größte Impfzentrum der portugiesischen Hauptstadt. Wir brauchen diese Halle jetzt nicht mehr, um Covid-19-Patienten zu versorgen, sondern wir nutzen sie für genau das Gegenteil. Wir sorgen für Prävention. Wir impfen immer mehr Menschen, auch damit wir nicht mehr eine so kritische Phase erleben müssen wie noch vor ein paar Wochen. Um das zu verhindern, hat die portugiesische Regierung zudem ein Ampelsystem eingeführt. Zurzeit gibt es 19 Gemeinden in Portugal, die eine Wocheninzidenz von über 60 aufweisen. Sollte der Wert innerhalb der nächsten 2 Wochen nicht gesenkt werden, sind diese Gemeinden von weiteren Öffnungsschritten ausgeschlossen.
Umsichtige Öffnungspolitik nach einem dramatischen Gesundheitsnotstand zu Jahresbeginn gibt es für viele Portugiesen längst wieder einen normalisierten Alltag. Thilo Wagner berichtete für uns aus Lissabon. Mehr als 70 Jahre hat es gedauert, bis ein deutsches Staatsoberhaupt in Griechenland für die Gräueltaten von Deutschen im Zweiten Weltkrieg um Vergebung gebeten hat. Bundespräsident Joachim Gauck übernahm diese Aufgabe im März 2014.
Das, was geschehen ist, war brutales Unrecht. Mit Scham und Schmerz bitte ich im Namen Deutschlands die Familien der Ermordeten um Verzeihung.
Bundespräsident Joachim Gauck im März 2014. Moralisches Schuldeingeständnis ja, aber keine finanziellen Entschädigungen für die Besatzung vom deutschen Staat. So lautet bis heute die Haltung der Deutschen. Die griechische Seite sieht das anders. Auf mindestens 289 Milliarden Euro schätzte eine griechische Parlamentskommission die Summe der von Deutschland verursachten Kriegsschäden. Vor genau 80 Jahren, am 6. April 1941, hatte die Wehrmacht auf ihrem Balkanfeldzug Griechenland und Jugoslawien überfallen. Zehntausende griechische Zivilisten kamen bis zum Ende der Besatzung 1944 ums Leben. Mehr als 8.500 allein auf der Insel Kreta. Verena Schelter hat einen Zeitzeugen der brutalen Kämpfe auf der strategisch bedeutsamen Insel getroffen.
Die Aussicht von der Gedenkstätte ist atemberaubend. Richtung Norden erhebt sich das Diktygebirge. Die Gipfel sind auch Anfang April immer noch schneebedeckt. Und im Süden liegt das libysche Meer. Yannis Syngelakis steigt langsam die Stufen zur Gedenkstätte hinauf. Auf diesen Säulen sind die Namen der Toten geschrieben, die in der Gemeinde Vianos gefallen sind, sagt der 87-Jährige und deutet auf 11 Steinfiguren. Bei der 4. Figur bleibt er stehen. Syngelakis Aristomenes, mein Vater. Syngelakis Ioannis, einer meiner Onkel. Syngelakis Matthäus, noch ein Onkel. Syngelakis Nikolaos, mein Großvater. Syngelakis Pavlos, noch ein Bruder meines Vaters. Yannis Syngelakis hat an einem Tag Vater, Großvater und 3 Onkel verloren. Insgesamt sind auf den Säulen 461 Namen eingraviert. So viele Menschen sind beim Massaker von Vianos von deutschen Wehrmachtssoldaten getötet worden. Vianos, im Südosten von Kreta gelegen, ist eines von 118 Märtyrerdörfern, wie sie in Griechenland genannt werden. Das sind jene Gemeinden, in denen die Wehrmacht besonders grausam wütete. Allein auf Kreta sind mehr als 8.500 Menschen den deutschen Besatzern zum Opfer gefallen. Die Insel im östlichen Mittelmeer war aufgrund ihrer geografischen Lage von großer strategischer Bedeutung. Die deutsche Militärführung fürchtete, dass von den auf Kreta errichteten britischen Stützpunkten aus der Nachschub für die deutschen Truppen beim Afrika-Feldzug behindert werden könnte. Also startete die Wehrmacht im Mai 1941 den Angriff auf Kreta und hielt die Insel bis zum Herbst 1944 besetzt. Doch die Deutschen hatten nicht mit dem Widerstand der Bevölkerung gerechnet. Immer wieder griffen kretische Rebellen deutsche Soldaten an. So auch am 12. September 1943. Partisanen überfielen einen deutschen Außenposten und töteten bei der daran anschließenden Schlacht 12 Soldaten. 2 Tage später folgte die Vergeltung der Wehrmacht. Deutsche Truppen mit mehr als 2000 Männern fielen in die Siedlungen der Gemeinde Vianos ein. Janis Syngelakis war damals gerade einmal 7 Jahre alt. Doch den Tag, an dem die deutschen Soldaten kamen, wird er niemals vergessen. Sie brachten meinen Vater und seinen Bruder raus. Und dann, weil meine Mutter laut geschrien und geweint hat, haben sie sie im Haus eingesperrt und den Schlüssel mitgenommen. Die Soldaten haben alle männlichen Dorfbewohner über 16 Jahren aus ihren Häusern geholt. Meinen Vater haben sie erschossen und eine Sau, die wir damals hatten, hat seinen Kopf angefressen. Meinen Onkel haben sie zu Boden geworfen und mit dem Bajonett 7-mal auf ihn eingestochen. Bilder, die sich für immer eingebrannt haben. Nachdem sie meinen Vater und meinen Onkel getötet hatten, kam meine Oma und als sie ihre toten Söhne sah, der eine mit aufgeplatztem Schädel und der andere mit Stichen im Rücken, hat sie ihre Haare ausgerissen, sodass ihr Kopf geblutet hat. Da haben ihr die anderen Frauen mit der Schere die Haare abgeschnitten, damit sie sie nicht mehr fassen und rausreißen konnte. Janis Syngelakis erzählt mit weit aufgerissenen Augen. Die Erinnerungen sprudeln aus ihm heraus. Es scheint, als wolle er alles loswerden, was damals passiert ist. Mittlerweile hat sich im Dorf herumgesprochen, dass jemand aus Deutschland da ist. Es gibt kaum eine Familie hier, die nicht einen Vater, Onkel oder Großvater bei dem Massaker verloren hat. Sie alle wollen ihre Geschichte erzählen. Manolis Souakis war damals 9 Jahre alt. Für ihn war das Grauen, auch lange nachdem die deutschen Soldaten das Dorf wieder verlassen hatten, nicht zu Ende. Von dort an beginnt die Hungersnot und das Elend. In wenigen Tagen wurden wir sogar aus dem Dorf vertrieben. Wir haben einen Esel mit all unseren Sachen beladen und sind gegangen. Das Dorf haben sie zerstört, mit Dynamit in die Luft gesprengt. Es waren schwarze Jahre, Hunger und Elend. Aber wir haben durchgehalten. Bis heute haben die Überlebenden keine individuelle Entschädigung für die von der Wehrmacht begangenen Verbrechen erhalten, obwohl sich Opfervereine seit Kriegsende dafür einsetzen. Wir wollen Taten sehen, wir wollen Gerechtigkeit und Entschädigung. Wir können unser Leiden, den Verlust unserer Eltern nicht vergessen. Und Gott weiß, wie unsere Mutter uns alleine aufgezogen hat, was wir alles erlitten haben und welche psychischen Wunden wir aus unserer Kindheit tragen, die unheilbar sind, weil wir keinen Vater, keinen Beschützer hatten, der sich um uns kümmern konnte. Sagt Janis Syngelakis. Dann geht er langsam in Richtung Parkplatz, wo sein Sohn bereits auf ihn mit dem Auto wartet. Er bewegt sich langsam, der Tag war aufregend und er ist heute schon ziemlich lange auf den Beinen. Doch seine Miene ist entschlossen. Vor etwa einem halben Jahr sei fast seine ganze Familie an Covid-19 erkrankt, aber er nicht. Er sei zäh, sagt er. Er ist ein Überlebender.
Erinnerungen an blutige Kämpfe und eine grausame Besatzung. Verena Schelter hat einen Zeitzeugen der deutschen Invasion auf Kreta getroffen. größte Insel der Welt hat im Laufe der Zeit weitreichende Autonomierechte erhalten, aber bis heute gehört Grönland politisch zu Dänemark. Doch die Abhängigkeit ist umstritten unter den gut 56.000 Einwohnern der geografisch zu Nordamerika zählenden Insel. Auf dem Weg zur Unabhängigkeit müsste Grönland, das bislang von dänischen Transferzahlungen abhängig ist, wirtschaftlich unabhängiger werden. Und genau darum geht es vor allem im Wahlkampf zu den heutigen Wahlen zum 31-köpfigen Parlament der Insel. Grönland könnte sich als Lieferant wertvoller Rohstoffe auf den Weltmärkten Wohlstand erarbeiten. Doch das Vorhaben ist in der Bevölkerung umstritten, wie Sophie Donges berichtet.
Aviava Lennart züchtet Schafe. Auf ihrem Hof leben über 600 Stück, außerdem noch Ponys und Hunde. Sie lebt im Südwesten Grönlands, am Rand einer kleinen Stadt mit etwa 1000 Einwohnern. Vor kurzem hatte Lennart Besuch von einer Reporterin vom dänischen Radio, der sie erzählt hat, wie wichtig der Hof für sie und ihre Familie ist.
Mein Mann ist dritte Generation hier.
Wir sind Schafzüchter in der dritten Generation hier. Dieser Hof bedeutet uns alles. Wir sind nah an der Natur und in der Freiheit. Doch diese Idylle ist in Gefahr, glaubt Aviava Lennart. Etwa 8 Kilometer von ihrem Hof entfernt möchte ein australisches Bergbauunternehmen seltene Erden abbauen. Einen Stoff, den man für die Produktion von Batterien und elektronischen Geräten braucht. Grönland ist reich an Bodenschätzen, die bisher fast unangetastet in der Tiefe schlummern. Der Klimawandel sorgt dafür, dass Schnee und Eis abtauen. Und ausländische Investoren sind seitdem sehr interessiert daran, Rohstoffe abzubauen. Dürfen sie das oder eben nicht? Das ist die entscheidende Frage in diesem Wahlkampf. Die Schafzüchterin Aviava Lennart ist dagegen. Wir haben Angst vor den Chemikalien, die austreten. Radioaktive Stoffe können die Tiere beeinflussen. Wir sind von der Natur abhängig und werden das sofort merken. Ich werde für die Partei stimmen, die 100% gegen die Mine ist. Wir können hier nicht mehr leben, wenn die Mine kommt. Mit dieser Sorge ist sie nicht allein. Internationale Umweltschutzorganisationen befürchten, dass die Region durch den geplanten Tagbau für lange Zeit verstrahlt werden könnte. Ganz anders beurteilt das die noch Regierungspartei, die sozialdemokratischen Siumut. Die Bodenschätze könnten zu einer Wende führen. Bisher ist Grönland finanziell von Dänemark abhängig. Die meisten Menschen hier leben vom Fischfang, ein paar vom Tourismus, bis die Pandemie ausbrach. Rohstoffe könnten dem Land zu einem Aufschwung verhelfen, vielleicht sogar zur Unabhängigkeit von Dänemark, glauben die Befürworter wie Josef Petersen von der Sozialdemokratischen Partei.
Das wäre ein Kickstart für die ganze Stadt. Es sind ja nicht nur die Arbeitsplätze in der Mine, sondern würde auch andere Möglichkeiten schaffen für Friseure, Kioske, Restaurants. Die Zahl der Arbeitsplätze hier ist sehr begrenzt. Das macht es für die Jugendlichen schwer, eine Zukunftsperspektive zu haben.
Auch das australische Bergbauunternehmen ist zuversichtlich. Grönland könne zu einem wichtigen Player weltweit werden. Die Gefahr, die von den radioaktiven Stoffen in der Erde ausgehe, sei minimal. Vielmehr beschwichtigt der Chef des Unternehmens Jørn Skov Nielsen.
Am Anfang macht man sich immer Sorgen. Ich glaube jedoch, dass wir durch unsere Forschung bewiesen haben, dass wir den Abbau ökologisch und gesellschaftlich verträglich durchführen können.
Aviava Lennart füttert ihre Schafe. Sie glaubt den Politikern und dem Bergbauunternehmen nicht. Und sie findet auch, dass es für Grönland andere Möglichkeiten gibt, mehr Geld einzunehmen. Man könnte in den Tourismus investieren, in die Fischerei und in die Landwirtschaft als wichtigste Einnahmequellen. Für Aviava Lennart ist es dieses Mal keine gewöhnliche Parlamentswahl. Sie sagt, die Wahl entscheide über ihre Zukunft.
Der Klimawandel erleichtert die Ausbeutung von Rohstoffen in der grönländischen Erde. Doch das Vorhaben ist in der Bevölkerung umstritten, wie Sophie Donges berichtete. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.